Ja, herzlich willkommen zum Thema Application Lifecycle Management. Mein Name ist Christian Binder und ich sitze hier zusammen mit dem Arthur Niesborek. Und wir werden heute mal als Themenschwerpunkte ja, Trends im Markt, im Application Lifecycle Management Markt mal so ein bisschen nochmal darstellen und wollen dann einen Überblick geben über die Visual Studio ALM Plattform, wo die dort unterstützt entsprechend und wie die versucht auch diese Trends zu unterstützen. Da würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein und schauen uns mal einen der ersten Trends an. Den hat mit Sicherheit jeder schon mitbekommen. Gartner hat hier 2010 gesagt, dass wir 2012 80% aller Softwareprojekte, agile Methoden Anwendung finden werden. Sprich, wir glauben nicht unbedingt an die Zahl, aber der Trend, der ist definitiv da. Also in vielen, vielen Unternehmen, mit den kleineren Unternehmen, mit denen wir sprechen, sehen wir also massiv halt genau diese Adaption findet statt. Scrum wird ganz, ganz oft adaptiert. Zum Beispiel als sehr populären Vertreter von agilen Softwareentwicklungsprozessen. Wir sehen aber auch einen Trend, dass es im Prinzip auch in diese großen Unternehmen reinfließt langsam. Das heißt also, wir sehen ganz klar, wir selber, bestes Beispiel, aber wir sehen wirklich, dass große Unternehmen wirklich agile Methoden immer wiederkehrend oder immer mehr adaptieren. Sag mal, was ein bisschen aus deiner Erfahrung und den letzten Kundengesprächen, die du in dem Kontext hattest, kannst du das so bestätigen, Arthur?
Ja, definitiv. Also auch gerade in größeren oder großen Unternehmen, die vielleicht eher noch aus der formalen Welt herkommen, beziehungsweise wasserfallartige Softwareentwicklungsmethoden eingesetzt haben. Da ist die Bestrebung schon da, jetzt zu gucken, okay, wie kann ich so eine agile Transformation angehen und zum Beispiel eben Scrum einsetzen. Ja, du hast es ja auch gesagt, wir selber machen das auch. Wenn wir von uns selber sprechen, ja, dann sprechen wir von der Developer Division. Das ist die Produktgruppe, die im Endeffekt hinter Visual Studio und dem ganzen .NET Framework dahinter steht. Mhm. Und auch dort sind wir diese Transformation gegangen, weg von einem wasserfallartigen Entwicklungsmodell hin zu Scrum. Ja, und das eben auch auf ganz, ganz großer Ebene mit knapp 3.800 Entwicklern an 8 Standorten weltweit.
Ja, also da haben wir vor allem auch gelernt, natürlich ist so eine Transformation in einem großen Stil ist es nicht so trivial, wie wenn man jetzt im kleinen Team das Ganze macht, aber wir haben für uns erkannt, dass wir den Weg zurück nicht mehr gehen wollen. Das heißt also, das, was wir gemacht haben, faktisch ist, das heißt, der Wert, der am Ende für uns am Ende rausfällt, der Mehrwert, den wir erreichen jetzt durch diese Transformation, war definitiv den Aufwand wert. Das können wir vielleicht mal für uns jetzt so sozusagen als Bottomline sehen. Und ich denke, dass das Konzept für viele andere Unternehmen auch auf jeden Fall wertvoll ist, mal reinzuschauen. Es gibt natürlich jetzt noch einen anderen Trend in dem Gesamtkonzept, den man einfach mit nennen muss, dass genau diese Unternehmen ganz, ganz oft jetzt sehr, sehr viel klarer Lean-Konzepte, also aus industriellen Bereich herstammende Konzepte versuchen zu adaptieren in die Softwareentwicklung. Einfach nur mal jetzt nicht zu tief in das Lean generell einzusteigen, aber mal so ein, zwei Punkte aufzubringen. Lean fokussiert sich wirklich auf die Wertschöpfung im gesamten Prozess. Das ist einer der wichtigen Aspekte hier. Das heißt, man schaut sich im Prinzip den gesamten Prozess an und schaut, wo läuft der Prozess im Prinzip um. Und von Anfang bis Ende wird es im Prinzip durchgeguckt. Das ist natürlich im produktiven Bereich, industriellen Bereich eher einfacher, wenn man dann so eine Produktionsstraße hat, kann man mit einer Stoppuhr verschiedene Schritte, sage ich mal, messen, wirklich in der Softwareindustrie ein bisschen schwieriger umzusetzen. Viele Leute interagieren, sehr viele Sachen laufen parallel, aber auch dort möglich, wirklich den Prozess mal wirklich zu betrachten von außen auf seine Wertschöpfung hin.
Was bedeutet das dann eigentlich? Du hast jetzt gerade gesagt Wertschöpfung. Wertschöpfung, ja. Aber im Bereich der Softwareentwicklung. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, vielleicht ein einfaches. Am liebsten will man ja eine Metrik sehen. Also irgendeine Nummer, die einem angibt, wie gut funktioniert das System, Entwicklungsprozess momentan. Das ist das Allerliebste, was man hat. Und jetzt gibt es im Prinzip im Agilen, als Beispiel, im Agilen gibt es einen Begriff, der nennt sich Velocity, eine Metrik, die beschreibt letztendlich, wie viele agile Anforderungen oder Requirements können von einem Team, also einer bestimmten Personengruppe, entsprechend in einer Iteration bearbeitet werden. So. Das heißt, ich kann dann sagen, mein Team schafft so und so viel, hat so und so hohe Velocity. Und dadurch kann ich natürlich, wenn ich diese Messung habe irgendwo auf einem hohen Level, kann ich natürlich sehen, wenn ich Änderungen durchführe, ob das darauf einen Einfluss hat letztendlich und kann Rückschlüsse ziehen, wird man besser, wird man schlechter und solche Geschichten. Natürlich gibt es da Varianzen dabei. Was vielen Leuten oder vielen Entwicklungsteams überhaupt fehlt, um sowas machen zu können, ist eine Transparenz zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel hier an der Stelle. Das heißt, man braucht in den Entwicklungsprozessen, es ist schwer, sehr, sehr schwer, Transparenz von den Prozessen herzustellen. Und da helfen natürlich integrierte ALM-Plattformen letztendlich. Aber das ist die Grundlage letztendlich überhaupt dort, diese Schritte zu implementieren. Vielleicht noch ein dritter Punkt in dem Bereich, der auch wichtig ist, ist im Prinzip die Bereitschaft, die kulturelle Bereitschaft im Unternehmen, letztendlich Verbesserungen immer kontinuierlich anzutreiben. Da haben wir, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, was uns sehr, sehr stark weiterhilft. Schilder doch mal den MQ-Milestone, so, was das bedeutet, was will der machen?
Ja, also wir machen das Gleiche auch in der Developer Division. Du hast es gerade eben angesprochen. MQ Milestone steht für Milestone for Quality. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Projekt, der parallel zur eigentlichen Entwicklung von Visual Studio läuft. Gewöhnlich fangen wir damit an, sobald wir mit einem Release fertig sind. Dann haben wir eigentlich immer so ein bisschen Vorlaufzeit, bevor die nächste Entwicklungsphase anfängt von der nächsten Version von Visual Studio. Und da wird dann einfach mal geguckt, was lief denn eigentlich nicht so rund in der vorherigen Version. Ja, wo haben wir Prozesse gehabt, die uns vielleicht irgendwo blockiert haben? Ja. Wo haben wir vielleicht Sachen gehabt, die nochmal ein bisschen adaptiert werden mussten? Und all diese Erfahrungen laufen dann in diesem Milestone for Quality Projekt mit rein, wo wir dann auch, sage ich mal, die Foundation fürs nächste Release seitens der Prozesse, seitens der Arbeitsabläufe und der Zusammenarbeit im Team festlegen. Wichtig hierbei ist aber, dass wir auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hierbei haben. Das heißt, es endet nicht einfach mit dem Beginn eines neuen Releases, sondern es begleitet das neue Release parallel zur Entwicklung, wo wir dann auch immer wieder mal einen Snapshot ziehen und gucken, okay, passt das noch alles so, wie wir uns vorgestellt haben, oder müssen wir vielleicht den einen oder anderen Prozess adaptieren?
Richtig, ja.
Man wird auch ganz schnell feststellen, wenn man sich so auf diversen Webseiten mal umguckt, wie die Developer Division entwickelt, dass sich auch dieser Prozess über die Versionen von Visual Studio immer mehr weiterentwickelt hat.
Also das eigentlich auch wichtig ist auf dem Management-Level, ist ganz klar zu sagen, wir nehmen wirklich faktisch Geld in die Hand, um unseren Prozess, und wir investieren in unseren Prozess. Das ist aus einer Investitionsgröße heraus auch wirklich zu sehen. Das ist nichts, was nur so irgendwie parallel nebenher mitläuft und wenn jemand mal Zeit hat, guckt da drauf, sondern das ist wirklich ein faktischer Prozess. Das sind so Trends, die man faktisch sieht und die wir auch empfehlen würden, in die eigenen Unternehmen reinzutreiben, weil die durchaus das weiterbringen. Das bringt mich natürlich, bringt uns zu dem agilen Konsens. Ja, an der Stelle, wo man versucht, all diese Themen mal in drei wichtige Punkten und vielleicht zur Zusammenfassung einfach mal zusammenzubringen. A, wir wollen gerne Transparenz schaffen in einem Entwicklungsprozess, um letztendlich zu sehen, wo hat unsere Wertschöpfungskette Probleme. Das heißt, wo haben wir Probleme, die wir laufen? Das Flow of Value ist nicht optimal, so wie man das schön im amerikanischen Neudeutschen ausspricht. Um dann letztendlich immer wieder auch diese entsprechenden Blocker wegzuräumen sozusagen und dann dreht sich das immer wieder weiter, dieses Rädchen sozusagen über die Transparenz überprüfen, hat es gewirkt und so weiter und so fort. Und vielleicht machen wir hier an der Stelle nochmal ganz, geben wir mal so ein kleines Beispiel im Tester-Developer-Zyklus zum Beispiel. Das ist nur ein Zyklus dort, den wir haben im Entwicklungsprozess, wenn der nicht so optimal aussieht, wie muss man sich das vorstellen? Oder wann ist denn das optimal? Wann können ein Entwickler und Tester, wann arbeiten die miteinander sehr effizient?
Ja, also man sieht es ja zum Beispiel auch gerade in größeren Unternehmen, wo zum Beispiel auch die Testabteilung separat von der Entwicklungsabteilung arbeitet. Und da ist es ja doch meistens so, vielleicht kennt es der eine oder andere unter dem Stichwort Bug-Ping-Pong. Also was passiert da im Endeffekt? Die Entwickler übergeben ein Feature an die Testabteilung, dort wird getestet und die Rückmeldungen fließen zurück ins Entwicklungsteam. Allerdings fehlen da vielleicht einige Informationen, um auch diesen Fehler zu reproduzieren. Und so geht die Kommunikation ständig hin und her, wo am Ende des Tages beide Seiten frustriert sind. Da wäre es natürlich idealerweise, wenn man vielleicht ein Actionable Item hätte oder ein Actionable Bug hätte, wo man sagen kann, okay, ich habe hier auch die nötigen Informationen an diesen Bug dran geheftet, sodass der Entwickler eigentlich direkt mit seiner Arbeit loslegen kann, ohne jetzt nochmal viele Rückfragen oder Rücksprachen halten zu müssen.
Also was wir da im Prinzip versuchen ist, also wenn man verschiedene Rollen in diesem Prozess hat und die übergeben Daten miteinander, einfach sozusagen festzustellen, dass die letztendlich gesamte Pakete übergeben, ja, die dann wirklich ausführbar sind von der anderen Seite. Das kann man optimieren. Das sowas kann man mit Tools zum Beispiel optimieren, dass das gut passiert. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wie man, weil wir haben da, glaube ich, sehr viele Probleme in der Vergangenheit gehabt, dass wir viele nicht reproduzierbare Bugs hatten. Und das hilft aber im gesamten Prozess mal zu schauen, oder vielleicht reflektieren Sie selber auch mal an der Stelle, wo laufen genau solche Prozesse nicht optimal. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen auch beim Tooling gewesen. Tester, Developer haben wir jetzt schon mal so ein bisschen jetzt angesprochen. Das bringt mich jetzt so im Prinzip einfach mal zu dem Begriff Application Lifecycle Management Foundation. Was verstehen wir darunter? Also was ist für uns ein Ziel von einer Application Lifecycle Management Foundation? Zentral findet man hier, na, jeder hat einen gewissen Prozess, dem er folgt. Ob das jetzt ein agiler Prozess wie Scrum ist oder vielleicht ein formaler Prozess wie CMMI ist, da hat man ein Toolset, was im Prinzip diesen Prozess, diesen Workflow entsprechend abbildet. Das ist sozusagen die zentrale, sage ich mal, Einheit des Gesamten. Ganz wichtig aus einer Entwicklungssicht ist natürlich die Versionskontrolle. Da findet dann auch Change Management entsprechend statt. Das heißt, man möchte wissen, wenn man auf zum Beispiel eines Defekts, um den mal wieder aufzugreifen, also eines Bugs sozusagen, Code irgendwann mal verändert, dann möchte man bidirektional hier automatisch sehen, okay, warum wurde welcher Code angepasst, in welchem Kontext von welchem Bug oder welchem anderen Work-Item oder Prozessartefakt letztendlich. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Topf, der zu so einer Foundation gehört. Das ist das Teambuild. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Bereiche, weil es halt letztendlich ein Workflow ist. Beschreib mal ganz kurz so ein paar Parameter. Was ist der Unterschied zwischen einem Desktop-Bild und einem Teambuild?
Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen, ja, ein Workflow-Prozess. Ja. Das heißt, wir sprechen hier nicht von dem klassischen Desktop-Bild, den ich als Entwickler starte, sondern wirklich auf einem dedizierten Rechner ein Bildprozess, der über einen Workflow gesteuert wird. Ja, und da ist dann im Endeffekt die Kompilierung des Quellcodes ein Workflow, der abläuft, aber ich kann da auch nochmal diverse andere Sachen mit ablaufen lassen, wie zum Beispiel Codemetriken berechnen lassen oder auch automatisiert Tests ausführen zu lassen. Mhm. Und gerade hier kann ich eben sehr viele Sachen automatisieren und bekomme dann eben auch aus so einer Application Lifecycle Management Foundation, denke ich mal, auch den größten Mehrwert, den ich auch sofort sehe.
Genau. Also dieses Zusammenspiel Code, Build, Prozess, das ist ein ganz enges Dreieck, was uns gerade auch jetzt im Hinblick auf diese Tendenz agile Entwicklungsprozesse immer wichtiger wird, dass das höchstgradig integriert ist, einfach deswegen, weil wir in der agilen Welt sehr, sehr schnelle, kurze Iterationen theoretisch, also optimalerweise pflegen. Und da hat man natürlich dann bei Workflows, amortisiert sich natürlich ein Invest in Automatisierung deutlich schneller als jetzt vielleicht bei nicht so hochfrequent Prozessen. Da gibt es natürlich ein paar andere Töpfe noch. Testing, Test-Tools sind, kommen wir ganz oft in das Szenario rein bei Kunden, dass wir sehen, okay, die Test-Tools leben in einer ganz anderen Welt, wahrscheinlich nicht nur in einem anderen Raum physisch mit dem Testteam, sondern halt auch nochmal entkoppelt von dem gesamten anderen Prozess. Manchmal, idealerweise integrieren sie sich natürlich hier auch automatisch, damit man sofort die Qualitätskriterien oder die Qualitätsmerkmale von den Requirements momentan direkt 1:1 bekommt an Daten. Und natürlich muss es irgendwo einen zentralen Einstiegspunkt zur Kollaboration geben, gerade wenn man mit verteilten Teams arbeitet, die vielleicht nicht nur räumlich getrennt sind, sondern auch über Zeitzonen hinweg getrennt sind, dass man dort letztendlich eine Integration bekommt. Das ist bei uns die SharePoint Foundation. Die Pfeile sind eigentlich jetzt das Wichtige, was diese Foundation ausmacht. Das heißt, eine Integration, eine automatische Integration der verschiedenen Bereiche, um die Datenfluss zu erhöhen. Nämlich dann bekommen wir die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen. Das haben wir schon angesprochen, also aus den Lean-Konzepten. Über Reporting ist das Mittel, Transparenz zu schaffen über die verschiedenen Bereiche, um dann auch Indikatoren zu finden, die letztendlich darauf hinweisen, dass Dinge nicht so perfekt laufen. Natürlich findet man die Sachen auch so raus, aber das hilft massiv an der Stelle. Macht es vor allem transparent. Und dann kriegen wir natürlich auch eine entsprechende Möglichkeiten zur Projektsteuerung, um zu sehen, okay, laufen wir in die falsche Richtung. Das ist im Prinzip für uns eine gesunde ALM Foundation. Und ja, wir haben mehr, wenn man jetzt hier diese ALM Foundation ist, bei uns der Team Foundation Server als Backend, wenn man mal jetzt einen Produktnamen nennen darf an der Stelle. Aber jetzt ist natürlich eine ganze Menge noch dazugekommen und dann blätter ich mal den ersten Part auf, das sogenannte Lab Management. Arthur, sag mal ganz kurz, wo hilft Lab Management noch zusätzlich?
Also Lab Management, vielleicht ganz kurz, worum es im Prinzip da geht. Mhm. Mit Lab Management kann ich virtuelle Testumgebungen bereitstellen. Aber nicht nur Testumgebungen, sondern ich kann auch zum Beispiel virtuelle Entwicklungsumgebungen bereitstellen, sodass ich relativ leicht und schnell einem Developer einen Standardarbeitsplatz zur Verfügung stellen kann. Aber auf der anderen Seite eben auch aus der Testperspektive. Ich kann hier mit dem Team Foundation Server Build zusammenarbeiten und in meinem Build-Prozess automatisierte Tests einfließen lassen, sodass ich zum Beispiel in diesem Build-Prozess eine fertige Umgebung deploye, die auf einen bestimmten Snapshot zurücksetze, sodass ich immer auf einer grünen Wiese anfangen kann und dann erst meine Software rein deploye und meine Tests, das können zum Beispiel automatisierte Oberflächentests, bei uns Coded UI-Tests sein, diese zur Ausführung bringen und bekomme natürlich diese Ergebnisse wieder zurückgeliefert in den Team Foundation Server.
Also integriert im Workflow, wir nutzen Virtualisierung hier an der Stelle und versuchen im Prinzip Setup von Maschinen zu beschleunigen, in Verbindung eigentlich auch noch mit Build-Prozessen dann Automatisierung einzupflegen. Ja, da passiert, glaube ich, heute in der Praxis sehr viel manuell oder mit sehr komplexen Skripten, ne, an der Stelle. Also Lab Management. Dann gibt es einen weiteren Bereich, den man eventuell nutzen möchte, ist der Team Explorer Everywhere. Hier geht es vielleicht zwei kurze Worte dazu. Hier geht es wirklich um die Integration der Eclipse IDE zum Beispiel, also Java-Entwicklung, mit in unsere ALM Foundation. Die Idee dahinter ist, die ALM Foundation ist eigentlich, wenn man es so möchte, nicht unbedingt sprachbezogen zum Beispiel oder technologiefixiert, technologieaffin, so dass es eigentlich, was wir häufig gesehen haben, ist, dass viele Teams, wenn sie jetzt ein Team haben, die sagen wir auf der einen Seite Java-Entwicklung betreiben und ein anderes Team entwickelt wegen mir C++ oder also nativer Code oder Managed Code, dass die oftmals auch mehrere ALM Foundations sozusagen für sich pflegen. Und wir glauben, dass man, da es zum Beispiel unserem Version Control egal ist, was wir hier machen, ob das C++-Code ist, der eingecheckt oder Java-Code oder Managed-Code ist, dass man im Prinzip hier eine First-Class-Integration in Eclipse zum Beispiel es ermöglicht, dort die gleiche Foundation zu nehmen. Zusätzlich natürlich auch noch Teambuild.
Ja. Genau, Teambuild, auch ganz wichtig. Ich kann dann eben auch ARNT oder Maven 2-basierte Builds mit dem Team Foundation Server über entsprechende Build-Extensions bauen.
Genau, da sieht man das, dass man das einfach erweitern kann letztendlich. Ja, dann haben wir natürlich nochmal ein Paket dazu bekommen für die Teams, die ja mit dem Project Server arbeiten. Gibt es jetzt einen Connector? Beschreib mal kurz so ein Szenario, was wollen wir damit ermöglichen in dem Szenario?
Ja, was wir hiermit ermöglichen wollen, ist gerade die Zusammenarbeit zwischen Project Management Office und der Entwicklungsabteilung zu vereinfachen. Wir haben einfach gesehen, dass diese beiden Welten grundsätzlich ja zusammenpassen. Allerdings, sie setzen halt doch unterschiedliche Tools ein, vielleicht auch unterschiedliche Methoden. Im Project Management Office werde ich vielleicht eher eine formalere Herangehensweise an die Planung haben, wobei ich im Entwicklungsteam eher die Tendenzen hin zu agiler Entwicklung, haben wir auch als Trends gesehen, habe. Ja. Was mir im Endeffekt dieser Project Server Integration bringt, ist ein Connector, das mir automatisch bestimmte Work-Items aus dem Team Foundation Server synchronisiert, aggregiert und diesen Status ins Project Management Office meldet, sodass ich zum Beispiel im Project Client, die Integration, die haben wir jetzt auch an sich schon in den Team Foundation Server, out of the box. Allerdings, was ich hier nicht bekomme, ist eine Aggregation der Werte. Das heißt, ich kann dann mein Projekt im Project planen, publiziere das im Project Server. Der stellt im Endeffekt eine Plattform für mein gesamtes Unternehmen dar, mit dem ich Multiprojektmanagement betreiben kann. Und auf der anderen Seite bekomme ich die Informationen, was in meiner Entwicklungsabteilung passiert. Das heißt, die Zeiten, an denen die Entwickler arbeiten, an den Features, wieder rückgekoppelt in Project Server und Project.
Also zusammengefasst, wir haben im Prinzip eine aggregierte Ansicht auf die letztendlich auf die Entwicklungsprozesse und wir lassen sozusagen den Leuten im Project Management Office wirklich ihr Tool, wo sie sagen, okay, da fühlen wir uns wohl, Project ist unser Tool und wir wollen eigentlich auch nicht alle Details von dem Entwicklungsprozess bei uns sehen, sondern wir wollen nur diese bestimmten aggregierten Ansichten haben. Das ist ein Szenario und das zweite Szenario, wie du schon gesagt hast, ist, wir wollen wirklich interagieren mit dem Entwicklungsprozess und wollen auch immer wieder diese beiden Ansichten wirklich synchronisiert haben an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz gut. Das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen Team helfen, das hinzubekommen. Jetzt ganz kürzlich, jetzt als CTP heute verfügbar, haben wir eine Integration zum System Center Operations Manager geschaffen. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal eine vernünftige Kopplung sozusagen in den Betrieb der Software geschaffen. Das heißt, aus einer Entwicklung kommt irgendwann mal das Stückchen Software in den Betrieb und wird von anderen Kollegen betrieben in der Praxis. Es wird Probleme geben, in manchen Fällen, manchmal halt auch nicht. Und dann möchte man natürlich dann aus dem Betrieb heraus auch die Möglichkeit haben, eins zu eins die Daten, zum Beispiel Defekte, fließen zu lassen in die ALM Foundation und da eine gute Rückkopplung zu haben, eine integrierte Rückkopplung zu haben.
So, jetzt haben wir uns eigentlich über eine Application Lifecycle Management Foundation unterhalten. Genau. Das Ganze nochmal ein wenig mit den Bereichen drumherum angereichert.
Die dann sehr individuell natürlich von Unternehmen zu Unternehmen sind.
Genau. Aber ich kann mir jetzt natürlich gut vorstellen, das ist eher was für größere Unternehmen oder für Enterprises. Was ist denn im Endeffekt, wenn ich vielleicht als Einzelentwickler unterwegs bin oder wirklich in einem ganz kleinen Team?
Genau. Ja, das haben wir mit 2010 das erste Mal überhaupt in das Produkt reingebracht. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, eine sogenannte TFS Basic Configuration zu haben. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel, die ALM Foundation, Team Foundation Server jetzt auch auf dem Client zu installieren, das heißt zum Beispiel auf dem Windows 7 Client. Und da kann man zum Beispiel, ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, es gibt dieses starke Dreieck Prozess Code Build. Da kann man im Prinzip diese drei Komponenten, wenn man das gerne möchte, dort betreiben auf dem Client. Und was das Schöne daran ist, wenn ich irgendwann mal wachse in meinem Team, das heißt also, wenn ich irgendwann mal größer werde, das heißt irgendwann mal den Bedarf habe, wirklich einen zentralen Server zu haben und das nicht mehr nur noch allein mache, weil ich vielleicht jetzt auf einmal ein Team habe, dann muss ich nichts migrieren, sondern ich kann wirklich die Daten dann letztendlich auf einen anderen Server schieben und kann dann sozusagen wachsen und auch die zusätzlichen Repositories dann sozusagen in der Foundation erweitern entsprechend, sodass ich dann sukzessive andere Features aus der Plattform nutze. Idealerweise wächst mein Business so weit, dass ich dann am Ende auch vielleicht noch die anderen Teile dann verwende. Das wird sich dann halt zeigen. Aber das ist ein wichtiger Punkt für uns, letztendlich zu sagen, es soll auch eine einfache Einstieg geben in das Tool. In Zukunft wird es noch einfacher. Stichwort TFS on Azure. Sag mal noch einen Satz dazu kurz.
Ja, genau. Es wurde natürlich schon von einiger Zeit angekündigt. Wir haben momentan eine Private CDP, also noch eine ganz restriktive Vorabversion von TFS on Azure. Damit wird es dann wirklich möglich sein, TFS sozusagen wie aus der Steckdose zu beziehen und gerade eben dieses Dreigestirn Version Control, Team Build und eine Prozessabbildung, eine Prozessplattform direkt als gehostetes Produkt von Microsoft zu beziehen. Somit spielt es für mich dann auch keine Rolle, wo halte ich mich denn eigentlich auf, wo sind denn vielleicht auch nochmal meine Peers. Ich habe dann im Endeffekt eine TFS-Plattform.
Always on sozusagen, aus dem Web always on. Das heißt, ich habe die komplette Wahl zwischen große Installation bei mir sozusagen im Keller unten, betrieben von meinen eigenen Kollegen oder vielleicht auch von dann halt andere Seite von Microsoft heraus. Oder selber installiert auf meinem Windows 7, kann man selber wählen. Ja, vielleicht zusammenfassend, was sind wichtige Punkte, wenn man über Application Lifecycle Management über Visual Studio 2010 redet? Das haben wir jetzt alles schon angesprochen. A, wir wollen Transparenz schaffen. B, wir wollen die Wertschöpfung im gesamten Prozess vor allem durch Tool-Integration optimieren. Das heißt, wir wollen die Tools möglichst, dass sie integriert sind, die Datenflüsse optimieren und da eine gesunde Plattform zu schaffen. Wir wollen natürlich mit dem ultimativen Ziel, die ineffizienten Abläufe zu identifizieren und wenn möglich zu verbessern und zu eliminieren entsprechend. Und ja, der letzte Punkt ist der immer, wo wir auch anfangen zu lachen, Freude an der Arbeit. Jetzt sagt der eine, naja, ihr bekommt ja Geld für die Arbeit, da soll man keine Freude haben. Aber ich glaube, der größte Motivationsfaktor, den man eigentlich hat, ist, wenn man morgens, sag ich mal, gerne ins Office geht und in seiner Welt arbeitet. Und dazu gehört auch, wie viele Tools habe ich, in wie viele Tools muss ich mich jeden Tag anmelden, wie flüssig kann ich wirklich, wie viel Prozent meiner Zeit kann ich wirklich in konstruktive Arbeit, die mir Spaß macht, investieren und wie viel habe ich in diesem sozusagen Paket, der bei uns zum Beispiel Reisekostenabrechnung heißt, packen muss oder so, Sachen, die ineffizient sind, die wenig Spaß machen. Und ich glaube, wenn man eine gute Plattform hat, kann man das maßgeblich steigern und ich glaube, das ist ein ganz guter Key, weil ich glaube, es geht nichts über motivierte Developer zum Beispiel, Tester und Projektmanager.
Ganz genau. Also du hast auch gerade gesagt, zum Beispiel Projektmanager, ja, er wird auch wahrscheinlich mehr Freude an der Arbeit haben, wenn er seine Zahlen auswerten kann, anstatt dass er erstmal durch die Gegend laufen muss und erstmal alle Zahlen zusammensuchen muss.
Genau, richtig. Das ist das, was er wahrscheinlich nicht so gerne macht. Es sei denn, er läuft gerne viel.
Ja, das kann auch sein. Wir haben uns natürlich jetzt unterhalten, was ist die jetzige Plattform, wie geht es denn weiter? Ja.
Richtig. Also wir haben hier mal einen ganz kurzen Blick, was passiert ist jetzt, so dass die letzten 2 Jahre fast. Wir sehen oben den Bereich Plattform und Tools, also Visual Studio, was wir da haben, und unten den Bereich Application Lifecycle Management. Hier sehen wir vor allem, dass wir kontinuierlich immer neue Dinge hinzugefügt haben, also Lab Management Feature Pack, das Test Automation Feature Pack, dann Project Server Integration Feature Pack.
Und aktuell TFS on Azure.
TFS on Azure, genau, den Private CTP, den wir haben. Also wir sehen diese Plattform, wir bauen sozusagen sukzessive, versuchen wir Use Cases hinzuzubauen und die Plattform zu erweitern. Das bringt uns zu dem aktuellen Stand, was kommt jetzt als nächstes? Visual Studio 2010 ist jetzt schon da, etabliert. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, was kommt jetzt nach Visual Studio 2010. Und hier sehen wir im Prinzip das Mantra, was wir sozusagen haben für die nächste Version, also Improving the Productivity and Predictability of Software Construction for Teams of All Sizes. Das bringt im Prinzip genau das zusammen, was wir heute so ein bisschen beschrieben haben, wo die Trends auch hingehen. Und hier gibt es ein entsprechendes Dokument, was man sich gerne runterladen kann unter folgendem Link unten, angegebenen Link. Da wird ein bisschen beschrieben, welche Bereiche wir verbessern. Und wo es Verbesserungen geben wird. Ja, ich glaube, wir haben hoffentlich einen ganz guten Überblick gegeben, wo jetzt unsere Plattform unterstützen kann in dem gesamten ALM-Bereich. Und wir hoffen, dass es gut investierte Zeit für Sie war, oder?
Genau. Falls Sie das ein oder andere Thema hier nochmal speziell interessiert, wir haben auch nochmal eine ganze Menge an weiteren Webcasts, die einfach bestimmte Anwendungsszenarien oder bestimmte Features aus dieser Plattform näher beleuchten. Genau. Die finden Sie auf unserer Webcast-Plattform. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.